Willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcast. Mein Name ist Beatrix Thaar und ich freue mich sehr, gemeinsam mit meiner Co-Hostin Marissa Neureiter eine spannende Reise in die Zukunft zu unternehmen heute. Denn heute dreht sich alles um die großen Entwicklungen und Megatrends, die unsere Welt heute aber auch vor allem in den kommenden Jahren prägen werden. Dafür haben wir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, Hari Gatterer. Hari ist Geschäftsführer des Zukunftsinstituts und einer der führenden Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum. Mit ihm sprechen wir darüber, wie Zukunftsforschung funktioniert, über die sogenannte Megatrend Map und über Future Management. Also, welche Informationen brauchen wir, um die Zukunft zu gestalten? Und wie können Unternehmen Trends gezielt für ihre Strategie nutzen? Sehr schön, dass du heute bei uns bist, lieber Hari. Hallo.
Ja, yeah, ich freue mich sehr, liebe Beatrix, liebe Marissa. Ich freue mich, dass ich da bei euch bin heute.
Genau, und an dieser Stelle möchte ich einen ganz kleinen Teaser einbringen, nämlich für alle, die nach diesem Podcast inspiriert sind und noch tiefer in die Zukunftsforschung eintauchen wollen. Wir haben nämlich am 29. April in der News Aktuell Academy ein exklusives Webinar mit Hari Gatterer genau zu diesem Thema. Dabei wird es darum gehen, die Trends und Zukunftsthemen nicht nur zu verstehen, sondern sie auch konkret für die eigene Unternehmensstrategie nutzbar zu machen. Mehr dazu kommt gleich im Lauf dieser Folge. So, aber jetzt natürlich auch nochmal ein ganz herzliches Willkommen, liebe Marissa, mein Co-Host heute. Und schön, dass du heute auch mit uns zusammen in die Zukunft schaust. Hallo Marissa.
Ich freue mich auch sehr. Schön, dass wir heute zusammenkommen und so ein bisschen auch vielleicht wissen, was uns die nächsten Monate auch noch erwarten wird.
Oder vielleicht sogar Jahre, ne? Also Hari, lass uns doch dann jetzt gemeinsam in die Zukunft schauen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dir, weil vielleicht die ein oder anderen unserer Hörerinnen und Hörer dich noch gar nicht kennen. Wir wollen ganz kurz auch dich vorstellen. Du bist, wie gesagt, ja Geschäftsführer des Zukunftsinstituts. Wir haben natürlich mal geguckt, wie du dich so positionierst. Du bist Methodenentwickler, Berater, Autor, Keynote-Speaker und auch ein sehr häufiger Interviewpartner. Außerdem bist du Experte darin, Potenziale zu identifizieren, ihre strategischen Impacts zu erkennen und zu nutzen. Du arbeitest sehr oft mit außergewöhnlichen Personen in führenden Zukunftsdisziplinen zusammen, ebenso wie mit Top-Entscheidern aus der Wirtschaft. Kurzum, du denkst Zukunft. Das klingt jetzt alles sehr spannend, aber auch noch so ein bisschen abstrakt. Deshalb vielleicht, wenn wir mal von vorne anfangen, wie bist du eigentlich Zukunftsforscher geworden?
Ja, in der Tat. Also wenn ich dich das so sagen höre alles, dann klingt das wirklich abstrakt und gleichzeitig ist es mein Alltag. Ne? Also wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, ist es ja automatisch so, dass man sich mit etwas beschäftigt, das nicht da ist, also das erstmal abwesend ist, weil die Zukunft definieren wir ja als einen Zeitraum, der noch nicht ist. Und insofern braucht es auch eine gewisse Abstraktion, es braucht ein Vorstellungsvermögen. Und das hat mich auch genau dazu gebracht, was ich heute tue, nämlich ein Vorstellungsvermögen, also die Neugierde auch. Ja, wie kann ich mir denn die Zukunft überhaupt vorstellen? Was passiert da alles? Und das hat mich wirklich schon als sehr junger Mensch sehr, sehr, sehr interessiert. Ich habe mich immer mit der Frage beschäftigt, was eigentlich passiert, wenn etwas nicht da ist oder da ist. Also es hat mal so weit geführt, dass ich mal zu Hause als Kind, an die Szene erinnere ich mich so gut, auf dem Balkon saß. Es war schon abends und die Sterne leuchteten und ich habe so in die Welt geschaut und habe mir gedacht, ja, ich kann mir das vorstellen, wenn jetzt die Häuser in der Nachbarschaft weg sind, wenn auch der Kirchturm weg wäre oder wenn vielleicht der Berg weg wäre, auf den ich damals geschaut habe. Aber was wäre denn eigentlich, wenn dieser Planet weg wäre oder wenn gar die Sterne weg wären? Was wäre dann? Und das hat mich wirklich als Kind total irre gemacht, weil ich wollte mir das vorstellen können. Und das drückt ein bisschen sozusagen die Neugierde aus, mit der ich offensichtlich irgendwie auf die Welt gekommen bin. Ich will einfach wissen, wie ich mir das vorstellen kann, wie es weitergeht, immer mehr ist das halt über, doch einige Umwege, aber immer mehr zu meinem Beruf geworden. Und letztlich bin ich da gelandet, wo ich heute bin, dass ich mich tatsächlich beruflich mit der Zukunft beschäftigen darf. Und das finde ich wirklich sehr privilegiert und sehr toll.
Du beschäftigst dich mit der Zukunft und zwar auch für das Zukunftsinstitut. Wir haben es jetzt schon öfters erwähnt. Das ist eine der führenden Institutionen, wenn es eben um Zukunftsforschung geht. Laut eurer eigenen Website erkennt, benennt und beschreibt ihr Zukunft. Also eure ganzheitlich und auch systematisch gedachten Erkenntnisse erhöhen sozusagen die Zukunftskompetenz für uns alle, für Unternehmen, wobei das Ziel immer auch die Wirksamkeit des Ganzen ist. Aber was genau macht ihr? Also wie können wir uns das jetzt konkret vorstellen und worauf fokussiert ihr euch aktuell, sage ich jetzt mal in Klammer, besonders? Also wie du dir als Junge jetzt die Sterne vorgestellt oder die eben nicht Vorhandenheit der Sterne vorgestellt hast, wie können wir uns denn eure Arbeit vorstellen?
Ja, genau. Also zum einen ist es so, dass wir tatsächlich einen Research laufen haben, also einen Research-Betrieb. Da starten wir mit ganz konkreten Fragen. Also wie schaut die Zukunft der Mobilität aus? Wie ist denn die Zukunft der Arbeit beispielsweise? Wie geht es mit Globalisierung weiter? Das sind Fragen, die wir uns stellen und dann starten wir mit dem Research. Das startet immer mit einem wirklich großen Sampling an Daten, die wir systemisch und systematisch sozusagen erheben, dann auswerten. Dann gehen wir sehr häufig in intensiven Austausch mit Expertinnen, Experten, um die Erkenntnisse aus den Daten auch nochmal durch Expertenwissen sozusagen zu verifizieren oder falsifizieren. Und aus diesem gesamten Prozess heraus identifizieren wir Trends, also jene Muster, die man eben erkennen kann. Wie verändert sich die Frage gerade? Also wenn wir Zukunft der Arbeit nehmen und dann haben wir am Ende eben Trends, die uns zeigen, schau mal, an diesen Trends können wir ablesen, wie sich eben die Arbeit verändern wird. Und das ist der Research-Teil. Und der zweite Teil oder der andere Teil ist, dass wir dann immer aus einem Kontext heraus mit beispielsweise Unternehmen oder Regionen oder Organisationen daran arbeiten, was diese Veränderungen für eine gewisse Organisation bedeutet. Also da kommt dann eben diese Vorstellungskraft hinein und sagt, hey, wir haben einerseits jetzt verstanden, da gibt es Veränderungen und wir haben auf der anderen Seite eine Organisation, die ja auch nicht auf der grünen Wiese gerade gestern gebaut wurde, also die ja auch eine gewisse Ausgangslage hat. Und wenn man das zusammenbringt, was bedeutet das für diese Organisation? Und das ist insofern ganz wichtig, weil es eben so diese generelle Zukunft, also im Sinne von, was ist denn die Zukunft einer Branche, einer Bank beispielsweise oder so, die lässt sich eben nicht beantworten auf dieser generalistischen Ebene, sondern wir müssen reingehen und müssen sagen, ja, aber die Frage kann ja nur die eine Bank beantworten, weil die Zukunft einer Bank eben nicht gleichzeitig die Zukunft einer anderen Bank ist.
Klar.
Das heißt also, wir haben eben zwei Dimensionen. Wir erkennen, welche Veränderungen vorgehen und wir kontextualisieren dieses Wissen über Veränderungen auf eine ganz spezifische Situation oder eben eine Firma, eine Organisation. Und daraus entstehen eben Zukunftsbilder, Szenarien der Zukunft, auch Veränderungsprozesse, die angestoßen werden müssten und so weiter.
Du hattest es ja vorher auch, oder ich glaube, ich war sogar im Teaser angesprochen schon, die Megatrend-Map, in der sich sozusagen kristallisiert, so die, im Moment sind es 11, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die,
genau,
die größten eben Megatrends, die ja auch über eine längere Zeit laufen und sich in so einem Prozess befinden, wenn ich das richtig verstanden habe, und nicht von heute auf morgen dann auf einmal weg sind.
Ja, genau.
Genau. Und deswegen vielleicht auch für die ganz kurz, die jetzt gar nicht wissen, was wir mit Megatrend-Map meinen. Also man muss sich das so vorstellen, das gibt es bei euch ja zum Download, das ist tatsächlich ja wie so eine Art, ja, S-Bahn, U-Bahn, Netzplan visualisiert. Und da sieht man schon an der Visualisierung, die finde ich ganz gut, dass man eben auch so sehr viele Abhängigkeiten und Zusammenhänge dadurch versucht auch abzubilden. Deswegen würde ich ganz gerne mal kurz einen Blick auf diese Megatrend-Map werfen. Mhm. Also vielleicht kannst du für uns ja mal einordnen, was für euch Megatrends sind und wie ihr sie identifiziert und was sie unterscheiden auch jetzt, um das nochmal klarer zu machen, von einem Trend.
Mhm. Ja, sehr gerne. Also im Grunde die wesentlichste Unterscheidung eines oder die wesentlichsten Kriterien des Megatrends sind tatsächlich die Dauer. Also wir gehen bei Megatrends eben davon aus, dass sie jedenfalls jenseits von 10 Jahren, meistens von 20 Jahren eine Wirksamkeit haben, also schon eine gewisse Robustheit in der Veränderung da drinnen wahrnehmbar ist. Wir haben dazu auch eine gute Methodologie eben entwickelt, wo wir diese stabilen Muster auch identifizieren können. Mhm. Und Megatrends sind in unserer Definition dann immer auch eben Entwicklungen, die man global findet, also nicht eine gewisse Region nur abbilden, die wir auch in fast allen unseren Lebensbereichen, also im Alltag auch wiederfinden und schon auch tatsächlich vom Wesen her eine Komplexität beinhalten, das heißt also vielschichtig sind. Und das ist ja auch das Symbol dieser U-Bahn-Karte, weil wenn man, also da ist also ein Megatrend, beispielsweise der Megatrend Sicherheit als eine U-Bahn-Linie dargestellt. Aber relativ bald schon sieht man, dass der sich ja vernetzt mit anderen Entwicklungen. Also die Sicherheit ist ja nicht unabhängig, beispielsweise von Mobilität oder von Ökologie oder eben von Technologie. Und das vernetzt sich eben. Das heißt also, was wir eben darauf relativ gut sehen können, ist, dass es schon sowas gibt wie langfristige, stabile Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen oder können, wenn wir Zukunftsentwicklungen machen. Und aber wir sehen auch, an welchen Stellen eben ganz signifikante Vernetzungen sind. Und auf diese Vernetzungen, das sind im Wesentlichen dann Trends, die uns einfach zeigen, was denn jetzt gerade so in einem Rahmen von 3 bis 5 Jahren passiert. Ja, das heißt also, die vielen U-Bahn-Stationen, die auf dieser Karte zu finden sind, repräsentieren sozusagen Trends. Die haben, wie gesagt, so einen Scope, da ist man ja nicht sozusagen mit einem Millimeterband unterwegs und misst das ab, wie lange das wirklich dauert, sondern es ist ja eine Einordnung in einem Rahmen von circa 5 Jahren. Also das sind Themen, mit denen muss man sich beschäftigt, wenn man eher so die nächsten Jahre, also das, was so wirklich so vor der Tür steht, so heranzieht. Für langfristige Entwicklungen, also beispielsweise, wenn eine Firma eine Vision entwickeln möchte oder tatsächlich auch so ein langfristiges Bild braucht, an dem sie sich orientieren kann, dann sind es eben die Megatrends.
Du hattest ja jetzt schon gerade gesagt, einer der Megatrends Sicherheit. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch einer ist, der jetzt gerade aktuell besonders relevant und auch dynamisch ist. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen, dann können wir uns vielleicht auch nochmal ein bisschen konkreter vorstellen. Und vielleicht auch, gibt es noch andere Megatrends, die auch gerade aktuell so in der gleichen oder in einer ähnlichen Dynamik sich bewegen?
Ja, gut, ich meine, die Sicherheit, da ist ja jetzt schon wirklich über einige Jahre eine hohe Dynamik drinnen, weil wir ja auf so vielen Ebenen uns mit Sicherheit beschäftigen. Ob das mein Sohn ist, dem ich noch mit auf den Weg gebe, dass er ja seinen Helm aufsetzt, wenn er mit dem Scooter rumfährt, oder ob das die Cyberkriminalität ist, die weltweit mittlerweile eine der größten Volkswirtschaften darstellt. Also du hast sozusagen Sicherheit einfach in einer kompletten Bandbreite. Das ist eben das, was auch einen Megatrend ja definiert. Und natürlich hat sich das extrem hochgeschaukelt über die Jahre und jetzt natürlich noch zusätzlich über die Globalisierung, also die veränderten sozusagen Polarisierungen auf der Welt. Du hast die geopolitische Situation, du hast die Kriege, du hast Russland, du hast aber grundsätzlich auch dieses überhaupt nicht mehr vorhandene Ost-West-Thema. Also es ist ja nicht so, dass es Osten gegen Westen oder sowas wäre, sondern da bilden sich Allianzen, die man teilweise vorher gar nicht geglaubt hätte. Und das destabilisiert und das verunsichert. Also deswegen ist Sicherheit tatsächlich ein der Trends, der Megatrends, die gerade extrem Hochkonjunktur haben. Und jetzt natürlich aktuell durch unsere Debatten in Richtung Vorbereitung auf mögliche Kriege beziehungsweise Hochfahren der Rüstung und so weiter nochmal einen richtigen Schub kriegen. Aber das hat sich auch tatsächlich insofern abgezeichnet, jetzt nicht im Detail und dass man sich da auf einen einzelnen Krieg vorbereiten könnte, aber dass die Krisenhaftigkeit zunimmt, hat man entlang dieses Megatrends schon über Jahre jetzt beobachten können. Und ich habe das auch immer wieder gesagt, ja, also wir werden krisenanfälliger, wir werden sozusagen uns mit viel, viel mehr Fragen der Sicherheit auseinandersetzen müssen, weil dieses System, das globale System, Weltgesellschaft, in dem wir nun mal alle leben, einfach so eine hohe Komplexität hat und so eine hohe auch Dynamik hat, dass das eben automatisch zu immer wieder neuen Krisen und Umwerfungen und so weiter führt. Und das ist das, wo da tatsächlich viel gerade, tatsächlich Energie drinnen ist. Ich kann gern aber, auf noch einen eingehen, einen Megatrend, den ich auch gerade sehr, sehr, sehr spannend finde. Das ist, wir nennen das Identitätsdynamik. Auch hier sagt der Begriff ja schon, dass Dynamik drinnen ist. Man hat über sehr viele Jahre von der Individualität gesprochen oder Individualisierung. Und jetzt merken wir einfach schon über einen gewissen Zeitraum, und da ist eben so ein Höhepunkt jetzt überschritten, dass es eben nicht mehr die Individualisierung ist, die im Fokus steht, sondern die Identität und damit eher die Zugehörigkeit. Ja, also wo gehöre ich dazu? Wer ist meine Gruppe? Wer ist mein Peer? Wovon möchte ich mich auch abgrenzen, ganz bewusst? Das heißt also, es ist nicht so sehr das Individuum, das sich irgendwie umgeben will mit allerlei Signifikanzen, das so bin ich ganz alleine und unique, sondern es geht vielmehr darum, wo bin ich dabei? Wo gehöre ich dazu? Wer ist meine Gruppe? Und das wird massiv stärker gerade. Und da ist auch wahnsinnig viel Dynamik drinnen. Und das, finde ich, hat eine riesen Auswirkung jetzt beispielsweise, wenn wir über Kommunikation nachdenken. Also das, wir haben ja sehr viele Industrien, die denken ja immer noch auch in ihrer ganzen Produktgestaltung über Individualität nach. Und ich denke, wir sind da drüber. Also es geht eben nicht mehr so sehr darum, den Kunden beispielsweise in seiner Individualität, sondern eigentlich den Kunden in seinen Gruppen, in seinen Peers wiederum und in seinen auch Umkreisen und kulturellen Zugehörigkeiten und so weiter besser zu verstehen. Und das ist der Schlüssel. Auch in der Kommunikation beispielsweise.
Ja, was ich jetzt nochmal ganz spannend fände, wenn du nochmal ein bisschen veranschaulichen könntest, wie ihr zu diesen Beobachtungen ganz konkret kommt. Also ihr macht natürlich Forschung. Was ist mit Forschung gemeint? Also sind es Umfragen, sind es Daten, die ihr von anderen Forschungsinstituten regelmäßig scannt? Habt ihr Parameter, die ihr festlegt, wo ihr sagt, das ist jetzt, wenn das Parameter eintrifft, dann ist das und das, dann tritt das und das ein. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total. Also im Kern geht es bei uns, wie ich vorher gesagt habe, um Mustererkennung. Also wie erkennen wir Muster? Und wir starten immer mit einem Datenresearch tatsächlich. Das heißt also, wir haben eine vorgegebene Struktur, eine Datenmatrix, in die wir erst einmal füllen. Das heißt, geht es uns darum, dass wir Informationen, Daten aus dem Kontext von Politik, genauso wie Wirtschaft, genauso wie Legitimation und Gemeinschaft finden. Das heißt, wir definieren eine Fragestellung. Und dann geht's mal in den Daten-Research. Und da sind wir sehr, also Daten heißt bei uns eben nicht nur irgendwelche Kennzahlen oder quantitative Daten, sondern auch qualitative und vor allem qualitative Daten. Also welche Studien gibt es, welche Whitepaper, welche Positionierungspapiere, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse und so weiter. Das heißt also, schaffen wir einen relativ großen Datenpool, den analysieren wir. Die Technik dahinter nennt sich Netzwerkanalyse. Das heißt also, wir analysieren eben nicht einzelne Fragmente, sondern Zusammenhänge. Welche Zusammenhänge können wir feststellen aufgrund eben dieses großen Datenpools? Da sind wir auch heute schon komplett auf Technologie angewiesen. Also diese Analysen kann man nur mehr fahren, wenn man tatsächlich auch mit Elementen von KI arbeitet. Und was wir dann als Erkenntnis herauskriegen, sind eben wesentliche Cluster. Das heißt also, was sind die großen Themenfelder, die sich gerade abzeichnen? Und das besprechen wir wirklich in einem sehr ausführlichen Interviews mit Expertinnen und Experten, weil wir dann eben nochmal auch das Erfahrungswissen mit reinkriegen und auch nochmal sozusagen aus dem Expertenerfahrungen heraus bessere Einschätzungen hinkriegen. Und auch da aber nicht mit ein oder zwei Experten, sondern das machen wir immer in einer größeren Zahl, sodass wir am Ende eben ein sehr valides und belastbares Ergebnis haben. Einerseits eben, das in Daten fußt, dann aber durch Expertenwissen nochmal verdichtet wird und daraus leiten wir ab. Das heißt also, der Vorgang ist relativ aufwendig. Das, wenn wir so einen Megatrend erforschen, da sind wir schon mal 4-5 Monate mal mindestens am Start, manchmal auch länger, bis wir da wirklich durch sind. Und das auf der anderen Seite gibt uns aber eben auch die Sicherheit, dass es sehr valide ist. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert, wenn ich das erzähle. Wir arbeiten da eben systemisch. Das heißt also, uns geht es immer darum, dass wir Muster erkennen, Zusammenhänge erkennen und Dynamiken erkennen. Ja, uns geht es nicht um, da haben wir mal ein tolles Beispiel in Singapur gesehen, wie so ein Kühlschrank auch reden kann oder sowas. Ja, also solche Phänomene, solche Einzeldinge interessieren uns nicht, ja, weil das ist halt mal eine Innovation irgendwo und die mag cool sein, aber das ist ja noch kein Trend. Trends entstehen eben in Zusammenhängen, in der Erkennung sozusagen von Abhängigkeiten voneinander und Dynamiken. Und das ist das, was wir eben erheben.
Euch geht es jetzt aber eigentlich auch nicht nur darum, sozusagen diese Trends zu erkennen und sie vorherzusagen, sage ich mal, sondern euch geht es vor allem auch darum, sie aktiv mitzugestalten. Sprich, Unternehmen sollen sich nicht einfach von Trends überraschen lassen, sondern diese nun auch für sich gezielt nutzen können, um langfristig sich aufstellen zu können. Es geht also um ein aktives Future Management dabei, so nennt ihr das. Für dieses Future Management habt ihr insgesamt 4 Dimensionen für euch definiert. Das sind die Future Insights, die Corporate Readiness und die Individual Readiness und eben Future Implementations. Kannst du uns diese Dimensionen vielleicht noch ein bisschen konkreter auch vorstellen?
Ja, klar, total gerne. Also alles beginnt ja bei der individuellen Fähigkeit. Also ich habe vorher gesagt, die Zukunft ist abwesend. Die ist nicht da. Ja? Und deswegen müssen wir uns in der Gegenwart aber beginnen, irgendwie uns mit der zu beschäftigen und dementsprechend brauchen wir unsere Vorstellungskraft. Und das beginnt schon mal beim Individuum. Also will ich mir die Zukunft überhaupt vorstellen? Ich meine, wie oft haben wir denn zum Beispiel gehört, nach Corona, das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber ich meine, de facto stimmt das ja nicht. vorstellen können, hätten wir uns das schon. Aber wir haben es uns nicht vorgestellt. Wir wollten es uns nicht vorstellen. Niemand wollte sich damit beschäftigen, dass die Welt in eine Pandemie geht. Also das heißt, hier geht es darum, wie viel will ich eigentlich? Ne? Wie viel will ich und kann ich mich sozusagen mit meinen Vorstellungen außerhalb meiner Komfortzone bewegen? Übrigens eine der kürzesten Formen, seine eigene Zukunft zu erforschen, ist, wenn man einfach mal schaut, mit wem verbringt man denn die meiste Zeit? Weil die Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt, die prägen das Bild im Kopf von der Zukunft, ja. Weil die natürlich uns beeinflussen in ihrem Denken und wir in ihrem so. Und dann wechselseitig entstehen so Bilder und Gedanken und Strukturen und Gefühle. Und das alles entsteht in uns. Das heißt, individuelle Voraussetzungen sind schon mal wesentlich. Future Insights habe ich gerade relativ ausgeführt, da geht es uns einfach darum, dass man eine belastbare Sicht auf das kriegt, was sich gerade alles verändert. Nicht so hui-bui irgendwelche Trends in die Luft hauen oder irgendwelche philosophischen Gedanken, das kann alles schön und inspirativ sein. Uns geht es immer, dass wir eine starke Basis haben. Bei der Corporate Readiness geht es schlichtweg darum, wie sehr ein Unternehmen auch bereit ist, mit Zukunft umzugehen. Und das erleben wir ja sehr häufig, dass es in Unternehmen dann irgendwie Leute gibt, die sagen, hey, und wir müssten mal und irgendwie und wir spüren ja und da geht ja was und das und aber das Unternehmen bewegt sich nicht. Ja, das heißt also, da geht es uns sehr stark darum, dass ein Unternehmen auch in die Lage kommt, zu sehen, wohin es sich bewegen muss als gesamte Organisation. Und hier haben wir eine Erfahrung einfach gemacht, dass in vielen Unternehmen tatsächlich der Umgang mit Trends so ausschaut, man schaut sich Trends an und versucht das im Angebot, in den Produkten oder Services irgendwie abzubilden. Dass dazwischen aber ganz viel anderes noch liegt, die eigene Organisation, die Partner, Kundenbedürfnisse und so weiter, das vergisst man oft. Und uns geht es eben darum, dass man das alles im Blick kriegt. Und last but not least, die Action, die Umsetzung, Implementierung bedeutet nichts anderes, als dass, wenn man eben eine Idee von der Zukunft entwickelt hat, dass man dann auch jetzt beginnt, die umzusetzen. Und wenn es nur kleine Schritte sind, teilweise vielleicht symbolische Schritte sind, Rituale sind, die man einführt, um eben die Zukunft schon in der Gegenwart begreifbar zu machen. Weil das ist das Einzige, was am Ende zählt. Wir können uns die Zukunft nicht vorstellen, wenn wir sie uns nicht in der Gegenwart immer wieder verdeutlichen. Und manchmal braucht es einfach andere Gewohnheiten, Rituale durchbrechen. Vielleicht braucht es auch tatsächlich erste To-dos und Schritte, die man ableitet, um sukzessive sich in eine Zukunft zu bewegen. Und das ist es, was wir mit Implementierung meinen. Das heißt, dass du kommst bei den Dimensionen, du startest bei dir, du schaust, dass gute Infos hast, du schaust, wie deine Firma eigentlich aufgestellt ist, ob sie das alles verarbeiten kann. Und dann achtest du drauf, dass du wirklich beginnst umzusetzen.
Das ist auch der Punkt, wo ich dich gerade noch mal ein bisschen vielleicht festhalten möchte. Ihr macht nämlich auch sowas.
Ja, halte mich fest, ist gut.
Nämlich, ihr geht ja auch in Unternehmen, ihr macht Consulting, wo es dann wirklich darum geht, ein Unternehmen ist jetzt endlich bereit, sie wollen die Zukunft angehen, sie wollen Future Management implementieren. Mhm. Also sie haben beschlossen, sie wollen nicht stecken bleiben da, wo sie sind.
Ja.
Du hast gerade so ein bisschen schon angeteasert, was es sein könnte. Was wären denn jetzt die ersten wichtigsten Schritte deiner Empfehlung nach, um das jetzt wirklich angehen zu können? Und gibt es vielleicht auch, sagen wir mal so, aus deiner Erfahrung bisher so eine Herausforderung oder vielleicht zwei, drei Herausforderungen, wo immer wieder die Unternehmen stecken bleiben?
Also für mich ist rein aus der Erfahrung jetzt heraus, aus den vielen Projekten, in denen ich einem arbeiten darf, ja, ich empfinde es extrem wichtig, dass wirklich so dieses das zukünftige Denken sozusagen einfach wirklich gepflegt und trainiert wird. Also dass zum Beispiel Führungskräfte sich wirklich die Zeit dafür nehmen und sagen, hey, wie stelle ich mir die Zukunft wirklich vor und sich darüber auch austauschen. Es ist für mich erstaunlich, wie wenig über die Zukunft wirklich gesprochen wird in Unternehmen, weil es wird so viel einfach angenommen, dass es eh jeder weiß oder so implizit, weißt du, aber es wird nicht explizit besprochen. Das erlebe ich so oft, dass jemand sagt, wenn man das mal explizit macht, dass dann die anderen sagen, ach so, so stellst du dir das vor, das habe ich ja ganz anders gesehen und das wusste ich gar nicht und so weiter. Und da merkst du schon, dass wahnsinnig viele Missverständnisse in Bezug auf die Zukunft in Führungsteams sind, weshalb das, was dann am Ende rauskommt, halt entweder widersprüchlich ist oder einfach nur wirklich, also mickrige Schritte sind. Und also dieses Denken über die Zukunft wirklich zu kultivieren, sich einen Austausch dazu zu schaffen, permanent dran zu bleiben. Zweitens glaube ich tatsächlich, dass wir entweder Symbole oder Rituale brauchen, die uns immer wieder an die Zukunft erinnern. weißt du, so im Umgekehrten haben wir das ja. Also Mahnmale, wir kennen Mahnmale. Also wenn du in einer Stadt bist, wo eine Pestsäule ist, dann sollte diese Pestsäule ja daran erinnern, dass die Pest nie wieder kommt, beispielsweise. Ja. Aber im Umgekehrten nutzen wir das kaum, dass wir sagen, hey, was erinnert uns denn an eine Zukunft, die wir wollen? Ja. Ich meine, nimm die ganze deutsche Debatte im Moment her. Ja, kein Mensch weiß, welche Zukunft wir wollen oder irgendwer will, aber alles wird sozusagen diskutiert rauf und runter, rauf und runter. Aber was erinnert uns an eine Zukunft, die wir gerne hätten, die wir wollen, wo wir auch eine Ambition reingeben, wo wir unsere Kraft reingeben, die uns umgekehrt auch Kraft gibt, weil wir uns darauf zubewegen? Das ist sozusagen so, das ist so das Zweite. Und das Dritte ist tatsächlich meines Erachtens dieses sich auch wirklich hinterfragen, wo die Informationen herkommen, aus denen ich Zukunft baue. Weil auch hier, es läuft so viel Käse rum, ne, an Informationen über Zukunft oder vermeintliche Zukunft und was alles wichtig ist. Und wir werden ja bombardiert. Also viele, die jetzt hier wahrscheinlich zuhören, sind ja Teil von Kommunikationssystemen. Und Kommunikation ist ja im Moment, ja, das ist so viel. Und sich, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt, wirklich nochmal kurz innehalten und sagen, wo kommt es eigentlich her, was ich über Zukunft denke? Ja, dass man sich dessen wirklich bewusst ist.
Ja? Also deine Tipps sind einmal hinterfragen, dann klar und offen kommunizieren und dann auch immer wieder vor Augen führen.
Ja, genau.
Ja, dann hast du uns jetzt eigentlich schon vorweggenommen, was du den Kommunikatoren auch empfehlen würdest, weil das ist ja, wie du sagtest, das ist ja eine wesentliche Aufgabe dann auch von Kommunikation, eben dieses Thema Zukunft verständlich und transparent und vor allem für alle zugangbar zu machen, jetzt auch im Unternehmenskontext, dass man auf einer gleichen Ebene von Zukunft sprechen kann. Ne? Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, Marissa, lass mich mal kurz überlegen. Das müssen wir jetzt gleich nachher später wieder rausschneiden, wenn ich überlege.
Aber es gehört auch zur Zukunft, dass man einfach mal innehält.
Mal sackern lassen,
ich finde es schön.
Nicht nur rausbrabbeln, sondern vielleicht auch aktiv zuhören, überdenken und dann.
Genau. Wir haben auch ein Format, wir nennen es tatsächlich Zukunftsdialog. Und darin ist eine der großen Übungen, zuzuhören. Mhm. Ne? Und erstmal das Gehörte sacken zu lassen, zu schauen, wo das in einem eigentlich aufschlägt und was das in einem auslöst, nachzugehen, nachzuspüren und daraus erst dann die Antwort zu formulieren und nicht einfach sofort wie gewohnt busch, 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 ne, so rauszuhauen. Insofern haben wir gerade eine schöne Pause produziert.
Ja, war übrigens das Thema unserer letzten Podcast-Aufnahme. Wir haben verlernt zuzuhören, war eine These. Und das Zuhören wieder zu lernen, weil es, wie du sagst, ne, wirklich viel zu oft einfach nur raus, raus, raus. Und in seiner Bubble, in seinem Narrativ gefangen zu sein und die Perspektive des anderen viel zu selten. Ne?
Ich habe das mit der Bubble wirklich erlebt letztes Jahr. Also ich lebe ja tatsächlich in Österreich und habe in diese Flutkatastrophe hier natürlich live mitgekriegt im Herbst letzten Jahres. Und zur gleichen Zeit, als das hier in Österreich war, war in Afrika eine, wie ich immer sage, echte Flutkatastrophe mit fast 1000 Menschen, die dort verstorben sind und an die Millionen Menschen, die obdachlos wurden. Und das war ziemlich zeitgleich, aber das für mich wirklich Kuriose und bis heute Kuriose ist, in Österreich hat das niemand mitgekriegt. Niemand. Also in Österreich war das hier, erlebte einfach die totale Katastrophe. Und ja, klar, für viele Menschen war es eine Katastrophe. Wasser war im Keller, alles passiert. Aber es sind keine 1000 Menschen gestorben und es sind keine Millionen Menschen obdachlos geworden. Aber dass man das eben nicht mitkriegt, zeigt ja, in welcher Bubble wir sind. Und es zeigt auch, wie viel wir von der Welt überhaupt nicht mehr mitkriegen. Ja, obwohl wir in einem totalen Kommunikationszeitalter leben, kriegen wir die Dinge nicht mehr mit. Und das ist natürlich schon krass, weil wir damit natürlich auf eine Zukunft schließen, die mit der Welt da draußen im Zweifel gar nicht mehr so viel zu tun hat. Ne? Und das ist natürlich schon, das ist das, was ich auch vorher gemeint habe. Wo kommen unsere Zukunftsinformationen her? Lass uns das wirklich überprüfen, lass uns das schauen, lass uns da die Annahmen hinterfragen, um eben auf neue Sichtweisen zu kommen, die uns vielleicht auch nochmal eine ganz andere Zukunft offenbaren.
Ja, und deswegen ist eure Arbeit ja auch so wichtig, weil ich glaube, es braucht jemand, der das wirklich professionell und auch von den Kapazitäten allein schafft und übernimmt, da eben diese systemisch ganzheitlichen Zusammenhänge auch zu analysieren, zu untersuchen und dann auch festzustellen. Ja, ich fand es bisher einen sehr, sehr spannenden Podcast, ein sehr spannendes Gespräch, lieber Harry. Was wir jetzt ja noch nicht so wirklich konkretisiert haben und auch absichtlich nicht, weil wir wollen ja noch ein bisschen Hunger machen, ist quasi das, was es jetzt dann heißt, wenn Unternehmen mit diesen Insights, mit diesen Informationen arbeiten, wie sie diese Informationen dann auch strategisch in ihre Geschäftsentwicklung, in ihre Unternehmensstrategie umsetzen. Das möchten wir ja gerne mit dir zusammen in unserer News aktuell. Heute habe ich echt einen Frosch, einen Dings in der Zunge, mit unserer News aktuell Academy am 29. April eben im Rahmen deines Webinars genauer anschauen, weil da wirst du ja nochmal genauer auch nochmal die Megatrend-Map vorstellen, nochmal auf diese vier Dimensionen des Future-Managements, insbesondere auf eben diesen letzten, diese letzte Dimension, die Implementation, eingehen und eben auch ganz konkret zeigen, vielleicht, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen wie eine Art Handwerkszeug, eine Methodik an die Hand geben, wie man eben diese Megatrends nutzen kann. Jetzt habe ich das in meine Worte gefasst. Magst du vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in deinen Worten so einen kleinen Vorgeschmack geben für das
Webinar? Ja, sehr gerne. Also im Grunde, wir haben das Zukunftsmanagement oder Future Management genannt, weil wir einfach überzeugt sind, dass das in den Alltag muss. Also die Beschäftigung mit der Zukunft darf keine Ausnahme sein. Das darf nicht etwas sein, was sagt, ja, da machen wir alle Jahr mal einen Workshop und dann haben wir es schon wieder gesehen, sondern das musst du einfach im Alltag integrieren, weil es einfach zu viel ist, was da los ist. Und du musst es immer wieder auch beobachten lernen und schauen, was passiert da gerade und so weiter. Und deswegen haben wir tatsächlich sowas wie ein Handwerkszeug entwickelt dazu. Also Modelle, die einem einfach helfen, auch im Alltag damit umzugehen. Ich meine, schau auf unsere Megatrend-Map. Das sind, ich weiß nicht, ich glaube 150 einzelne Trends abgebildet. Mhm. Du kannst dich im Leben nicht mit allen diesen Trends beschäftigen, aber sie sind eben auch nicht alle wichtig. Und mal rauszufinden, hey, was ist eigentlich für mich wichtig? Wo beginne ich hinzuschauen? Wo vertiefe ich mich? Welche Entwicklungen kann ich dann auch ableiten? Und welche Schlüsse kann ich ziehen, sodass ich eben in die Handlung komme? Das ist das, wofür wir Werkzeuge entwickelt haben. Und da würde ich dann tatsächlich in dem Webinar auch nochmal drauf eingehen, so ein paar der Werkzeuge auch zeigen, wie man das macht, welche Erfahrungen wir damit haben. Und die Leute, die da mitmachen, die können das nachher auch sozusagen einen kleinen Teil auf jeden Fall schon mal machen. Und das finde ich super, weil dann hat man so ein bisschen schon so ein Handwerkszeug und kann das in seinem Alltag schon wieder einbauen. Und das ist das, um was es mir geht. Dieses Enablen, dieses wirklich möglich machen von Zukunftsentwicklung im Alltag.
Jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende dieser Folge, weil wir wollen ja auch nicht...
Oh, schade.
Wir könnten noch Stunden weiterreden, ich weiß das. Wir haben ja auch schon mal eine Keynote von dir gelauscht, aber wir wollen jetzt ja nicht alles vorwegnehmen. Am Ende unseres Podcasts stellen wir immer gerne entweder eine Glaskugelfrage, wo wir gerne mit unserem Gast gemeinsam in die Zukunft blicken. Ich würde mal sagen, das lassen wir heute sein, weil wir haben genug in die Zukunft geblickt. Aber wir wollen dir die sogenannte Game-Changer-Frage stellen. Sprich, gab es für dich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten sowas wie ein Tool oder ein Learning oder auch ganz was anderes, das für dich, seitdem du es auch für dich entdeckt hast, ein kompletter Gamechanger war und das du uns weiterempfehlen könntest oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Also ich hatte wirklich so einen Aha, also der ist vielleicht gar nicht so aufregend für euch, aber für mich war es sehr aufregend. Wir arbeiten tatsächlich seit längerem an eben dieser Art des Research und publizieren dazu. Das sind Studien, wir nennen die schlichtweg immer die beispielsweise 13 Trends zur Zukunft der Arbeit. Mhm. Ja, und das ist so ein Einzelding, mega cool. Also ich bin da sehr happy, dass wir das machen. Aber jetzt haben wir mittlerweile 5 oder 6 dieser Dinger gemacht und jetzt haben die mal nebeneinander gelegt. Ja, das war wie so ein Aha-Element, weil ich gemerkt habe, welches Muster wir gerade erzeugen. Ne? Also manchmal ist es ja so, dass du fest an was arbeitest und voll dahinter bist und alles gibst, haben wir wirklich gemacht. Ja, und du irgendwann dann drauf kommst, was mache ich hier eigentlich, ne? Und das war halt sehr im Guten. Also ich hatte wirklich so ein Aha-Element. Und ich glaube, was man daraus vielleicht übertragen mitnehmen kann, ist, das, was ich vorher schon ein bisschen gesagt habe, den Schritt zurückgehen und nochmal drauf zu schauen, was mache ich hier eigentlich? Ja? Also was ist eigentlich dieses Muster, das ich hier kontinuierlich erzeuge, das ich immer wiederhole und wo aber auch eine Wirkung draus entsteht? Ja? Also wo du sagst, hey, schau mal, und da entsteht auch was, was eine Wirkung hat, was eine Nachhaltigkeit vielleicht hat, jetzt im Sinne von eben andauernd. Und das fand ich für mich einen spannenden Moment, aber ich glaube, das kann man durchaus öfter im Alltag einbauen. Ja, ich habe mich selbst wirklich entdeckt, aber warum habe ich das nicht gesehen, ja, was wir da hier eigentlich machen? Und das fand ich sehr spannend. Und also, wie gesagt, klingt vielleicht gar nicht so aufregend, aber es war für mich sehr aufregend.
Naja, du, das ist ja irgendwie schon so dieses, ich musste jetzt gerade wieder an den Anfang unseres Gesprächs denken, an deine Kindheit.
Ja.
Und es ist ja auch letztendlich tatsächlich wahrscheinlich auch eine eurer Methodiken, zurückzuschauen, um nach vorne zu schauen, also in die Vergangenheit zu schauen, auch um eventuell auch wieder Muster zu erkennen, die ihr dann verifiziert oder euch bestätigt fühlt in der für die Zukunftsanalyse.
Also was wir auf jeden Fall machen, vor allem wenn wir mit Unternehmen arbeiten, ist immer mal von der Lage auszugehen. Das heißt, wir erzeugen immer ein Lagebild. Was ist jetzt gerade? Und das bedingt ja, das ist das, was du ja sagst, ne? Also was jetzt gerade ist, ist ja das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Warum machen wir das? Weil du kannst ja in Zukunft denken auf der grünen Wiese. Ist einfach nicht möglich. Du kannst nur Zukunft denken aus der Lage, aus der du bist. Und dementsprechend musst du die Lage kennen, weil es bringt mir nichts, wenn wir uns über Zukunft unterhalten, über vielleicht sowas wie Ziele oder Visionen unterhalten, wenn ich nicht weiß, von wo ich weggehe. Ja? Dann bringt mir das schönste Vision nichts, wenn ich nicht weiß, wo ich gerade stehe. Deswegen, ja, das ist total wichtig. Also für uns, dass wir sagen, wir bauen sozusagen so ein Lagebild und aus der Lagebild heraus entwickelt sich ein Zukunftsbild. Und es war trotzdem eine Riesenüberraschung. Also ich war echt sehr geflasht, als ich das so gesehen habe, dachte ich, ah, das ist spannend. Weil man eben dann doch oft natürlich in seinem eigenen Alltag, und das ist halt mein Alltag, so nah dran ist, dass man die Dinge nicht mehr sieht, ne? Man sieht es
gar nicht mehr. Man entwickelt diesen einen Tunnelblick.
Und da sind wir alle nicht gefeit davor. Und so ein Blindspot hatte ich da auf jeden Fall drauf. Und der hat sich aufgelöst. Und das ist eins der schönsten Gefühle, wenn sich so ein Blindspot auflöst, ne? Weil man merkt, da ist ja was, ja? Also das war wirklich cool. Und ich glaube, das so ein bisschen mitzunehmen im Alltag. Also ich habe es mir vorgenommen, ja, dass ich das so ein bisschen mitnehme in meinen Alltag, dass ich den Blick wieder wacher kriege für das, was eigentlich da so entsteht und damit ein bisschen mehr Abstand drauf schauen, um eben diese Wirksamkeit auch zu erleben, weil das ist ja das, was am Ende passiert. Wenn wir reden immer alle von Wirksamkeit und wie wichtig die Wirksamkeit ist und so weiter, aber ich muss sie auch irgendwie mal erleben, ne? Und da brauche ich schon so ein bisschen die Distanz.
Ja, das stimmt. Viele haben ja auch oftmals, wenn sie den ganzen Tag arbeiten, du sagst so wie ein Tunnelblick, wir arbeiten auf irgendwas rein, und dann macht man mal einen Schritt zurück, man macht eine Pause. Viele haben das ja auch unter der Dusche, dass sie dann mal, dass dann wieder dieser kleine Moment kommt, ach, so könnte ich das machen. Und dann gehst du nochmal ran und auf das wärst du, wenn du weitergearbeitet hättest, gar nicht mehr gekommen.
Total, das ist so. Das ist genau so, ja. Da passiert es oft, dass man dann so in einem völlig komischen Kontext irgendwie so einen Gedanken hat oder so eine Erkenntnis hat. Und dann ist aber auch wichtig, dass man die mitnimmt, ne? Weil das zu schnell ist die wieder weg.
Ja? Manche laufen ja auch ab und zu mit so Post-its extra rum und manche haben sie auch nicht mehr im Bett liegen, habe ich gehört.
Okay, das tue ich nicht.
Ja, dann sag ich schon mal vielen Dank für die spannenden Einblicke und vor allem auch deine Zeit heute. Und für alle, die vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr Lust haben, am Ende der Folge nochmal tiefer in die Trendforschung einzutauchen und auch konkrete Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Wie gesagt, am 29. April habt ihr nochmal die Gelegenheit dazu in unserem News Aktuell Academy Webinar mit Harry Gadara. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website und wir freuen uns auch schon. Und ich sag schon mal Tschüss von mir.
Ich kann mich da nur anschließen. Ganz lieben Dank, Harry. War ein sehr bereicherndes Gespräch. Danke dir.
Ja, danke euch beiden. War wirklich cool und ja, die Zeit ist verronnen. Danke euch.
Ciao.
Tschüss.